Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine wirklich neue Folge, sondern um eine deutsche Zusammenfassung eines englischen Beer Talks. Das habe ich deswegen gemacht, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben, dass sie Probleme haben, die englischen Folgen wirklich komplett zu verstehen, auch mit Hilfe des Transkriptes nicht. Und deswegen habe ich mich der KI bedient und über Google Notebook LM eine Zusammenfassung auf Deutsch gemacht. Natürlich kann ich keine Garantie für die Inhalte übernehmen. Ich kann auch nicht alles komplett nachverfolgen und kontrollieren. Aber ich denke mal, 90% oder 95% sollten hier korrekt wiedergegeben werden. Wenn es dazu Fragen gibt oder Anregungen oder sonstiges, was ihr loswerden wollt, dann gebt mir einfach Bescheid. So, jetzt aber viel Spaß mit unserer transkribierten bzw. ins Deutsche gebrachten englischen Beer Talk Folge.
Hallo und willkommen zurück bei uns. Heute haben wir ein wirklich spannendes Paket von Ihnen bekommen. Es geht um Lambic Bier.
Richtig.
Und Sie haben uns da eine sehr detaillierte Broschüre und auch ein langes Interview mit dem Historiker Raff Mehrt geschickt. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ich wüsste so einiges über Lambic. Aber das hier, das hat mein ganzes Bild auf den Kopf gestellt.
Das kann ich absolut verstehen. Ich glaube, was wir heute für Sie vorhaben, ist eigentlich ganz klar. Wir trennen mal die Fakten vom Mythos.
Mhm.
Denn was dieser Raff Mehrt da in jahrelanger Archivarbeit rausgefunden hat, das widerspricht so ziemlich allem, was man so als, naja, als Bierfolklore kennt. Diese romantische Idee vom einfachen, sauren Bauernbier.
Aus dem Pajottenland.
Genau, die können wir direkt mal beiseite schieben.
Die Quellen zeichnen ja ein komplett anderes Bild. Eher ein starkes, teures Luxusgetränk. Und zwar aus der Metropole Brüssel. Also halten Sie sich fest, das hier ist wirklich eine kleine Revolution in der Biergeschichte.
Absolut.
Fangen wir doch mal ganz vorne an, bei dem Mann, der das alles aufgedeckt hat. Die erste Überraschung war für mich ja schon der Autor selbst, Raff Mehrt. Er ist kein Brauer, kein Biersommelier oder so,
nein,
sondern Ingenieurarchitekt. Wie kommt denn so jemand dazu, die Geschichte eines Bieres so akribisch umzugraben?
Das ist eine fantastische Geschichte. Es fing ganz harmlos an, als Hobby, mit Ahnenforschung.
Ah, okay.
Und dabei ist er auf Vorfahren gestoßen, die eine über 300 Jahre alte Lambic-Brauerei besaßen. Und die gibt es heute sogar noch. Das hat ihn neugierig gemacht.
Das kann ich mir vorstellen.
Er ist dann in die Archive gegangen, wollte mehr wissen und hat dann gemerkt, Moment mal. Die Originaldokumente aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die erzählen eine völlig andere Geschichte als das, was heute auf den Flaschenetiketten steht.
Er wurde also quasi vom Ahnenforscher zum Bierdetektiv.
Genau. Und er hat dann wirklich Jahre damit verbracht, Firmenunterlagen, alte Rezepte, Zeitungsanzeigen, sogar Gerichtsakten zu durchforsten. Was ihn antreibt, ist dieses Gefühl, dass die Geschichte nicht den Marketingabteilungen gehören darf.
Verstehe.
Er sieht das als so eine Art kollektives Erbe. Und das will er der Öffentlichkeit zurückgeben. Basierend auf Fakten, nicht auf verkaufsfördernden Legenden.
Das finde ich sehr sympathisch. Es ist also keine trockene akademische Übung für ihn. In dem Interview erzählt er ja auch diese sehr persönliche Geschichte.
Mhm.
Sein allererstes Biererlebnis war ein Lambic, das er als 8-Jähriger heimlich auf einem Dorffest probiert hat. Er ist ja in der Region aufgewachsen. Das Bier ist ein Teil seiner Identität.
Absolut. Wenn er also Mythen entlarvt, dann will er das Bier nicht demontieren oder schlecht machen. Ganz im Gegenteil. Es kommt aus einem tiefen Respekt vor der wahren, der komplexen Geschichte. Er sagt sogar wörtlich, die Geschichte korrekt wiederzugeben sei die größte Form des Respekts, die er dem Bier erweisen kann.
Okay, dann erweisen wir ihm doch mal diesen Respekt und steigen direkt in den größten Paukenschlag seiner Recherche ein. Die Kernaussage, die wirklich alles verändert. Lambic war ursprünglich kein rustikales Landbier.
Ganz und gar nicht. Die frühesten Spuren, die Mehrt findet, führen eindeutig nach Brüssel, in die Stadt. Man muss sich die damalige Bierkultur vorstellen. Es gab da eine ganz klare Trennung.
Mhm.
Auf der einen Seite hattest du die Alltagsbiere. Die hat man getrunken, um Kalorien zu sich zu nehmen. Die waren auch eher alkoholarm.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gab es die Luxusbier. Für besondere Anlässe, für die Oberschicht.
Und da gehörte Lambic dazu.
Von Anfang an, glasklar. In diese zweite Kategorie.
Moment mal, das heißt, du sprichst von Luxusbier. Wie teuer war das denn?
Unvorstellbar teuer. Merz' Recherche macht das sehr deutlich. Ein normaler Arbeiter im 18. Jahrhundert hat vielleicht, sagen wir, 10 bis 12 Stüber am Tag verdient.
Okay.
Eine Tagesration des damaligen Vorläufers von Lambeck, das hieß Faro, hätte ihn aber genau das gekostet. Seinen ganzen Tageslohn.
Der gesamte Tageslohn für eine Ration Bier. Das ist ja, das ist krass. Das heißt ja, es gab eine ganze Schicht von Arbeitern, die dieses berühmte Brüsseler Bier quasi nie zu Gesicht bekommen haben.
Exakt. Die haben die einfachen, billigen Alltagsbiere getrunken. Faro oder später Lambic war für die schlicht unerschwinglich, ein reines Luxusgut.
Okay, also ein starkes, teures Luxusbier. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. In den Unterlagen von Merz stolpert man dann aber immer wieder über diesen Namen, den heute ja jeder mit einem eher süßen, leichten Bier verbindet. Faro. Das passt ja überhaupt nicht in dieses Bild.
Und das ist der nächste große Mythos, den er da entlarvt. Das Faro von heute hat mit dem Original im Grunde nichts zu tun.
Ach was?
Historisch gesehen war Faro das stärkste und teuerste Bier Brüssels. Es gab das sogar schon rund 50 Jahre, bevor man überhaupt von Lambic gesprochen hat. Merz beschreibt das so wie eine Art Wettrüsten im 18. Jahrhundert.
Ein Wettrüsten?
Ja.
Zuerst gab es ein starkes Bier, das hieß Double. Dann kam Faro auf den Markt, das war noch stärker. Und erst ganz am Ende, so um 1780, tauchte dann Lambic auf als die absolute Krönung. Das stärkste von allen.
Wow. Sogar die Namen sind ja anscheinend ein Hinweis. In den Quellen steht, Faro komme wahrscheinlich von Pharao, also der König der Biere.
Genau.
Und Lambic von Alambic, dem Destillierkolben, als Anspielung auf die Stärke und die Klarheit.
Exakt. Das war quasi das Marketing des 18. Jahrhunderts. Diese Namen haben sofort signalisiert, Achtung, das hier ist was Besonderes. Merz hat ein fantastisches Zitat von einem deutschen Reisenden von 1849 gefunden, das bringt es auf den Punkt.
Und das wäre?
Dieses Bier berauscht wie Branntwein.
Okay, damit ist die Sache mit dem leichten Durstlöscher wohl endgültig vom Tisch.
Definitiv.
Aber wenn es so stark und teuer war, wurde es ja nicht einfach so nebenbei getrunken. Merz beschreibt doch eine Eigenschaft, die es von fast allen anderen Bieren unterscheidet.
Seine Haltbarkeit. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Vielleicht der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen.
Inwiefern?
Lambic war von Anfang an auf extreme Langlebigkeit ausgelegt. Es gibt da dieses Gerichtsprotokoll von 1783. Darin wird bezeugt, dass Lambic im Fass bis zu 5 Jahre hielt.
5 Jahre? Im Fass?
Ja. Und das sogar, obwohl die Keller am Kanal in Brüssel regelmäßig überflutet wurden. Und in der Flasche, so heißt es in einigen Quellen, sogar bis zu 50 Jahre.
50 Jahre?
Ja.
Das ist ja eher Wein oder Whisky als Bier.
Ja.
Das macht es ja zu einer Art Wertanlage.
Genau, das war's. Die Brauer konnten es als Puffer nutzen. Wenn die Getreidepreise niedrig waren, haben die auf Vorrat gebraut und ihre riesigen Lager gefüllt.
Ah, clever.
So haben sie verderbliche Rohstoffe, Gerste, Weizen, in ein stabiles, wertvolles und haltbares Produkt umgewandelt. Das war ökonomisch einfach genial.
Und diese Haltbarkeit hat natürlich eine weitere Tür aufgestoßen, den Export. Wenn ein Bier so lange hält, kann man es ja auch auf eine lange Reise schicken.
Und genau das haben sie getan. Und zwar fast sofort. Meyert hat Belege gefunden, dass schon 1782 Faro nach Amerika verschifft wurde.
Echt jetzt? 1782?
Ja, man muss sich das mal vorstellen. Mitten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die Amerikaner haben damals ja britische Waren wie Porter und Ale boykottiert. Und die Brüsseler Brauer, die sahen ihre Chance und haben diese Lücke gefüllt.
Wow, das ist ja eine unglaubliche Anekdote. Das ist ja fast schon geopolitische Biergeschichte. Man könnte ja fast spekulieren, dass dieser Exportdruck der Grund war, warum man überhaupt angefangen hat, das Bier so stark und haltbar zu machen.
Eine plausible Theorie, ja. Was wir sicher wissen ist, dass dieses Bier im Ausland für enormes Aufsehen gesorgt hat. Es gibt detaillierte Berichte von englischen, französischen, deutschen Brauingenieuren, die extra nach Brüssel gereist sind.
Mhm.
Die wollten diese atypischen Braumethoden studieren. Und die haben alles akribisch aufgeschrieben, weil es so anders war als alles, was sie kannten. Ironischerweise sind genau diese Berichte von Außenstehenden heute eine der wichtigsten Quellen, um alles zu rekonstruieren.
Okay. Das Bild wird immer klarer. Ein starkes, haltbares, teures Stadtbier, das international für Furore sorgte. Aber jetzt müssen wir über einen Begriff sprechen, den jeder Lambic-Fan kennt, der aber laut Merz heute komplett missverstanden wird. Gyös.
Ja, und das ist vielleicht die größte Kehrtwende im modernen Verständnis. Um das zu kapieren, müssen wir uns die Rolle von einer Person ansehen, die heute fast vergessen ist. Der Bierbereiter.
Der Bierbereiter? Das war nicht der Brauer selbst.
Nein, das war ein eigener Beruf. Man darf ja nicht vergessen, ohne Reinzuchthefe war jeder Sud ein kleines Abenteuer. Das Ergebnis war total unvorhersehbar.
Logisch.
Der Bierbereiter hat also das fertige Lembic von verschiedenen Brauereien bekommen und seine Aufgabe war es, es zu reparieren und verkaufsfertig zu machen.
Was heißt reparieren?
Er hat es geklärt, oft mit Fischleim. Er hat es gesüßt, manchmal nachgehopft. Und das ist das Wichtigste, der hat Lembics von verschiedenen Brauern und verschiedenen Jahrgängen miteinander verschnitten. Also geblendet.
Um eine gleichbleibende Qualität zu garantieren.
Exakt. Dieses Blending war die eigentliche Kunst, die Seele des Produkts.
Und wo kommt da jetzt Göse ins Spiel?
Der Göselambic war die absolute Ausnahme von dieser Regel. Das Wort Göse kommt aus der Metallurgie und bedeutet so viel wie Rohling oder unbearbeitet.
Wie ein Roheisenbahn.
Genau. Göselambic war also das reine, ungesüßte, unverschnittene Lambic, direkt aus dem Fass. Das waren die allerbesten Fässer aus dem Keller, 3-4 Jahre alt. So perfekt, dass sie keine weitere Behandlung brauchten. Es war sozusagen die Reserva des Kellers.
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine komplette Umkehrung. Das, was man heute als pures, unverschnittenes Lambic vom Fass kennt, ist also dem historischen Göse am nächsten.
Ganz genau. Die Flaschenversion, die wir heute als Eau de Göse kennen, also dieser Verschnitt aus jungem und altem Lambic, der in der Flasche nochmal gärt und Kohlensäure entwickelt, das ist eine viel spätere Erfindung, so um 1890.
Warum hat man das gemacht?
Das war eine kommerzielle Antwort auf die Konkurrenz. Auf die schäumenden Lagerbiere aus Deutschland und die englischen Ales. Man wollte auch ein spritziges Bier im Angebot haben. Aber das ursprüngliche Göse war still, nicht schäumend und extrem selten. Mehrt schätzt, dass vielleicht nur 5% der ganzen Lambic-Produktion damals diesen Status erreicht haben.
Ich versuche das gerade alles zu sortieren. Wir haben also ein elitäres, starkes, langes, haltbares Stadtbier aus Brüssel. Aber mein ganzes mentales Image von Lambic, das sind sanfte Hügel, alte Bauernhöfe, das Pajottenland. Wie um alles in der Welt hat sich dieses Bild so radikal gedreht?
Das war ein schleichender Prozess. Der fing so Mitte des 19. Jahrhunderts an und hatte mehrere Ursachen. Ein Hauptgrund war ganz banal die Stadtentwicklung in Brüssel.
Okay.
Ab 1860 hat man sich an Paris orientiert und riesige Viertel abgerissen, um breite, moderne Boulevards zu bauen. Und diesen Sanierungen sind ganze Brauereiviertel zum Opfer gefallen.
Die traditionelle Braukunst wurde also quasi aus der Stadt verdrängt.
Genau. Viele Brauer mussten an den Stadtrand ziehen oder haben gleich ganz aufgegeben. Und dann kam ja noch der Aufstieg des Pilseners dazu.
Mhm.
Dafür brauchtest du große, moderne Industrieanlagen. Die hatten im engen Stadtzentrum gar keinen Platz mehr. Das traditionelle, in Holzfässern gereifte Lembic passte einfach nicht mehr in die moderne, schnelllebige Metropole.
Und auf dem Land war das anders?
Auf dem Land, im Pajottenland, lief alles etwas langsamer. Die kleinen Familienbrauereien dort hatten oft nicht die Mittel für große Investitionen und haben einfach mit ihrer alten Ausstattung weitergemacht.
Und dann kam der Tourismus ins Spiel, nehme ich an.
Das war der entscheidende Faktor für das Image, ja. Ab den 1860ern wurde es schick für die Brüsseler, am Sonntag mit der neuen Eisenbahn oder der Tram aufs Land zu fahren.
Raus aus der lauten Stadt.
Genau. Die ländliche Idylle genießen. Und in den urigen Gasthäusern dann ein Glas Göse trinken. Und so hat sich in den Köpfen diese Verbindung festgesetzt. Lambic und Göse, das gehört aufs Land.
Das ist so plausibel. Und dieses Bild wurde dann später vom Marketing gezielt verstärkt, oder? Mert schreibt ja auch über einige Mythen, die ganz bewusst erfunden wurden.
Oh ja, die Verbindung zum Maler Peter Brügel dem Älteren zum Beispiel.
Der ja schon im 16. Jahrhundert gestorben ist.
Ja, eben. Lange vor der Erfindung von Lambic. Die Verbindung wurde erst in den 1920er Jahren für Stadtfeste in Brüssel konstruiert und dann 1969 mit einer Brügelroute für Touristen endgültig zementiert. Das passt historisch hinten und vorne nicht.
Das ist ja dreist. Man hat also einfach den berühmtesten flämischen Maler genommen und ihn posthum zum Lambic-Fan erklärt, nur um den Tourismus anzukurbeln.
So sieht's aus.
Haben die Leute das damals einfach so geschluckt?
Offenbar. Es ist eine gute Geschichte und gute Geschichten verkaufen sich. Das gleiche gilt für ein angebliches Rezept von 1559 aus Halle, das auf einer simplen Fehlinterpretation beruht, oder die Herleitung des Namens vom Dorf Lembeck. Für all das, sagt Mert, gibt es keine stichhaltigen historischen Belege. Das sind alles nachträglich erfundene Mythen, um dieses romantische ländliche Image zu untermauern.
So. Was bedeutet das also alles, wenn wir das mal zusammenfassen? Die Geschichte des Lembeck ist ein perfektes Beispiel dafür, wie stark Erzählungen unsere Wahrnehmung formen.
Absolut.
Das, was wir für eine jahrhundertealte, unveränderte Tradition hielten, war in Wahrheit ein hochinnovatives, urbanes Luxusprodukt. Ein Exportschlager seiner Zeit.
Und die Geschichte zeigt auch einen Zyklus. Aufstieg, Fall, Wiedergeburt. Man darf nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre Lembeck fast ausgestorben.
Wirklich?
Ja. In den 90ern gab es nur noch eine Handvoll traditioneller Hersteller. Gerettet wurde es zu einem großen Teil durch das Interesse aus dem Ausland. Von Leuten, die erkannt haben, was für ein einzigartiger Schatz da fast verloren gegangen wäre.
Raff Meerts Forschung deutet ja auch so eine kleine Warnung für die Gegenwart an. Der aktuelle Hype könnte, wenn die Qualität leidet, wenn man die Reifezeiten verkürzt, auch wieder von einem Abschwung gefolgt werden.
Dass die Geschichte sich wiederholt, ja, das ist die Sorge. Dass der kommerzielle Erfolg die Prinzipien aushöhlt, die das Produkt überhaupt erst groß gemacht haben.
Ein letzter Gedanke, den ich aus dem Material mitgenommen habe und der mich wirklich beschäftigt. Mert betont, dass selbst die spontane Gärung ihren eigenen Mythos hat. Wir feiern sie ja heute für ihre Wildheit, ihre Unkontrollierbarkeit.
Mhm.
Aber das Ziel der wissbegierigen Brauingenieure des 19. Jahrhunderts war es, diesen Prozess zu verstehen, um ihn zu kontrollieren. Also im Grunde seine spontane Natur aufzuheben und ihn reproduzierbar zu machen.
Eine faszinierende Spannung, nicht wahr? Auf der einen Seite ein Produkt, das für seine unvorhersehbare, wilde Natur geliebt wird.
Ja.
Und auf der anderen Seite dieser tiefmenschliche Drang, genau diese Wildheit zu zähmen, zu standardisieren und zu beherrschen.
Genau. Und das ist vielleicht die Frage, die wir Ihnen mitgeben wollen. Was sagt dieser Konflikt zwischen dem verfeierten Wilden und dem Wunsch nach Kontrolle über unsere Beziehungen zu Tradition und Natur in den Dingen aus, die wir herstellen und genießen? Ein spannender Gedanke, um bei Ihrem nächsten Glas Lembeck darüber nachzudenken.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.